Ich würde gerne noch beten, bevor wir mit der Predigt loslegen, und bitte euch dazu aufzustehen nach Möglichkeit. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen schönen Tag, den du uns heute gibst, und wir danken dir ganz besonders für dein Wort, das wir haben dürfen, aus dem wir lesen dürfen und das die Kraft hat, uns zu verändern. Und ich möchte dich bitten, dass du heute selbst durch dein Wort redest und dass du uns allen Veränderung schenkst, da wo wir sie nötig haben. Amen. Die Kinder, die zur Kinderbetreuung gehen dürfen, die können das jetzt gerne machen. Vitali sagt gerade, es wird sie geben, also die Kinder können jetzt nach unten gehen. Am 18. Dezember 1865, da wurde in den USA die Verfassung erweitert. Viele Länder haben ja, oder die meisten Länder haben ja eine Verfassung, und auf dieser Grundlage wird dann das Gesetz gegeben. Und am 18. Dezember 1865 erweiterten die USA ihre Verfassung. Und genau genommen war diese Erweiterung der Verfassung eine Freiheitserklärung für alle Sklaven, die damals in den südlichen Staaten dieses riesigen Landes auf Plantagen, auf Farmen schufteten. Für diese Menschen, die Leibeigene anderer Menschen waren. Es war eine Freiheitserklärung für sie. Und im Vorfeld dieser Freiheitserklärung war viel Einsatz nötig, viel Energie, viel Überzeugungskraft von den Leuten, die das vorantreiben wollten. Sie mussten starke Widerstände überstehen, sie mussten mit Gewalt fertig werden, damit diese Erklärung rechtskräftig werden konnte. Und in diesem ganzen Zuge der Vorbereitung dieser Freiheitserklärung musste sogar der Präsident Abraham Lincoln sein Anliegen mit seinem Leben bezahlen. Er wurde umgebracht von Menschen, die gegen diese Freiheitserklärung waren. Der Präsident fällt einem Mordanschlag zum Opfer, um Sklaven zu befreien. Aber an diesem 18. Dezember 1865 war es dann amtlich. Alle Sklaven zu dem Zeitpunkt waren rechtlich gesehen freie Menschen. Sofort, ab diesem Tag. Keiner musste mehr auf der Plantage weiterschuften, keiner musste mehr Bestrafungen über sich ergehen lassen. Diese Menschen waren frei, sie konnten gehen. Was dann allerdings geschah, ist an Tragik eigentlich nicht mehr zu überbieten. Die überwiegende Mehrheit dieser Sklaven blieb in ihrem Sklavendasein. Für sie änderte sich nichts, trotz dieser Freiheitserklärung. Und ein Forscher, der damals schon unterwegs war, der zitiert einen Sklaven, den er damals befragt hat, aufgrund dieser ganzen Vorkommnisse, dass diese Sklaven nicht in die Freiheit liefen und einfach ihr Leben so leben wollten, lebten, wie sie es wollten. Er fragte einen dieser Sklaven zu diesen Vorkommnissen, und dieser Sklave, dieser eigentlich ehemalige Sklave, sagte: Ich weiß nichts über Abraham Lincoln, außer dass er uns befreit hat, und darüber weiß ich auch nichts. Was für eine Tragik wird hier deutlich. Da sind Menschen aus dem schlimmsten Elend befreit, das man sich eigentlich menschlich vorstellen kann, und sie wissen es nicht einmal. Charles Swindoll, ein Theologe aus den USA, der schreibt in seinem Buch Zeit der Gnade Folgendes zu dieser Geschichte: So etwas nenne ich tragisch. Ein Krieg war gekämpft worden, ein Präsident ermordet worden. Ein Zusatz zur Verfassung hatte Rechtsgültigkeit. Männer, Frauen und Kinder, die einst Leibeigene anderer waren, besaßen nun rechtlich verbriefte Freiheit. Völlig unverständlich, wie so viele weiterhin in Angst und Elend lebten. In manchen Teilen des Landes war nichts davon zu spüren, dass die Sklaverei offiziell abgeschafft worden war und dass die Sklaven nun freie Menschen waren. Darauf hatten die Plantagenbesitzer es abgesehen. Sie handelten nach dem bewährten Motto: Die Unwissenheit wird sie auf unseren Feldern halten. Zitat Ende. Aber wisst ihr was? Die gesamte Geschichte der Christenheit hindurch und auch heute noch in unserer Gemeinde merkt man es, dass es noch eine viel größere Tragik gibt als die eben beschriebene. Christen sind befreit von Sünde und leben trotzdem immer noch als Sklaven der Sünde. Und das aufgrund des gleichen Problems wie diese Sklaven auf den amerikanischen Plantagen, wegen Unwissenheit. Wir werden uns heute mit dem nächsten Text unserer Predigtreihe durch Teile des Römerbriefes beschäftigen. Und wir werden uns aus dem Kapitel 6 die Verse 1 bis 11 gemeinsam anschauen. Und in diesen Versen geht es genau um die Beziehung eines Christen zur Sünde und den Umgang mit Sünde. Und deshalb ist dieser Titel der Predigt hoffentlich gut und einfach zu merken: Nein zur Sünde. Das ist, was Paulus in diesen Versen des Römerbriefes zum Vorschein bringt. Und wir werden uns als erstes mit der Frage beschäftigen: Nein zur Sünde? Fragezeichen. Ist es wirklich so? Lasst uns einmal die Bibel aufschlagen, alle, die sie mithaben. Der Rest kann da mitlesen oder da. Die Verse 1 bis 2. Römer Kapitel 6, die Verse 1 und 2. Da schreibt Paulus: Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Im Vers 1 sehen wir sofort eine enge Verbindung zu dem, was Paulus vorher geschrieben hat. Er schreibt: Was sollen wir nun dazu sagen? Zu dem, was vorher geschrieben wurde. Und vorher, in der letzten Predigt über Römer Kapitel 5, hoffe ich, das habt ihr noch gut vor Augen, wie Victor uns diesen Kontrast dargestellt hat zwischen der Sündhaftigkeit des Menschen und zwischen dieser überragenden Gnade Gottes. Gott greift gnädig in unser Leben auf dieser Welt ein und Gott schafft die Möglichkeit für uns Menschen, in Verbindung mit ihm zu kommen und Sünde zu überwinden, über die Sünde hinauszukommen durch die Gnade. Und am Ende des Kapitel 5 lesen wir folgende Verse, Vers 20b und 21. Da lesen wir: Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Man könnte aufgrund dieser Verse sagen, dass Gnade Sünde immer toppt. Gnade ist immer obendrauf. Egal wie groß die Sünde ist, Gottes Gnade hat immer die Möglichkeit, noch größer zu sein. Die Gnade ist größer, herrlicher und weitreichender, als Sünde es je sein könnte. Und es gibt wirklich keine Sünde, für die Gottes Gnade nicht ausreichen würde, für die Jesu Opfer nicht ausreichen würde, weil Jesu Opfer vollkommen war und immer noch ist. Was für eine grandiose Aussage, die wir hier am Ende des 5. Kapitels von Paulus finden. Ist das nicht die frohe Botschaft? Ist das nicht die frohe Botschaft, das gute Evangelium, das wir der Welt weitergeben sollen, von dem, wie wir es auch vom Wegweiserchor gehört haben? Die Botschaft muss raus. Überall müssen die Leute das wissen, dass Gottes Gnade für jeden da ist und dass Gottes Gnade fähig ist, jede Sünde auf dieser Welt zu vergeben. Und dann wirft Paulus mitten in diesem Kontext diese Frage auf: Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Oder die NGÜ sagt: Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Wahrscheinlich ist Paulus dieser Frage immer wieder begegnet, wenn er gelehrt hat in den Gemeinden. Und deshalb greift er sich hier auf und beantwortet sie auch gleich. Und man muss sagen, die Frage hat so einen gewissen frommen Anstrich. Wenn ihr euch die mal genau anschaut, dann sagt er ja: Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Einer unserer Lehrer an der Bibelschule, der sagte immer, dass es das höchste Ziel für uns Menschen sei, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und es ist Gottes größtes Anliegen, seine Herrlichkeit zu zeigen, überall auf der ganzen Welt, zu allen Menschen, dass Gott verherrlicht wird, dass seine überragende Herrlichkeit überall zu sehen ist. Und genau dieser Gedanke könnte von diesen Leuten, die so eine Frage stellen würden, vielleicht dahinter stehen. Wenn Gnade immer größer ist als Sünde, dann lass uns doch sündigen. Dann lass uns doch viel sündigen, damit Gottes Gnade noch größer werden kann, damit seine Herrlichkeit noch mehr zu sehen ist. Man kann sich das vielleicht so vorstellen: Wenn wir hier einen Haufen mit Sünde haben, so einen richtig großen Stapel mit Sünde, und die Gnade ist wie so eine große Plane, die das überdeckt, dann lass uns doch diesen Haufen, diesen Stapel Sünde noch größer machen, bis an die Decke des Hauses, damit die Gnade Gottes noch viel größer ist, damit Gottes Gnade noch viel größer werden kann. Das ist dieser Gedanke, der hinter der Frage steht. Ein vermeintlich frommer Hintergrund, der aber eigentlich nur als Legitimation, als Begründung für das Bleiben in Sünde genutzt werden soll von den Menschen, die diese Frage stellen. Wir lesen diesen Vers außerdem die Formulierung in der Sünde verharren, in ihr dauerhaft bleiben, könnte man auch sagen. Das drückt so einen langen Zustand aus, einen Zustand, der über eine längere Zeit geht. Und da sind also Menschen, die befreit worden sind, die an Gott glauben, die ihr Vertrauen in Gott gesetzt haben und die eigentlich mit Gott leben wollten und die trotzdem am System der Sünde festhalten, an der Macht der Sünde irgendwie festhalten, in der Sünde bleiben wollen. Sie wollen bei ihrem alten Herrn, bei ihrem alten Sklavenbesitzer bleiben, wenn wir die Geschichte vom Anfang heranziehen. Wie unverständlich ist so ein Denken? Es ist noch unglaublicher als die Geschichte, die ich von den schwarzen Sklaven in den USA erzählt habe. Menschen sind befreit von Sünde und all den todbringenden Konsequenzen, all dem, was mit Sünde verbunden ist. Und sie wollen trotzdem in der Sünde bleiben, so weiterleben wie vorher, keine große Änderung zulassen durch Gott und damit ein Leben in Freiheit ausschlagen. Aber in Vers 2 sehen wir die Antwort von Paulus, wie er einen dicken Riegel diesem Denken vorschiebt. Er sagt, das sei ferne. Und man sieht ja schon das Ausrufezeichen hinter diesem Satz, das deutlich macht, dass es sich hier um einen starken Ausruf handelt. Sollten wir in der Sünde bleiben, das sei ferne. Das ist eine ganz starke Aussage, die Paulus hier macht. Und die Kommentatoren, die ich gelesen habe, die des Griechischen mächtig sind, die schreiben, dass diese griechische Form, die Paulus benutzt, diesen Ausdruck, den er hier nutzt, dass es eine der stärksten Ablehnungen ist, die man in der griechischen Sprache nutzen kann. Man könnte sie vielleicht übersetzen im Deutschen mit auf gar keinen Fall, um keinen Preis, nie und nimmer oder eben nein zur Sünde. Paulus macht deutlich mit diesem scharfen Ausruf, dass dieses Gedankenspiel völliger Blödsinn ist. Und er macht damit noch einen ziemlich bedeutenden und wichtigen Punkt. Sünde hat im Leben eines Christen, einer Person, die Jesus nachfolgen möchte, nichts zu suchen, aber auch gar nichts. Paulus verwehrt diesen Gedanken an dieser Stelle ganz scharf und wirklich mit aller Deutlichkeit. Im Vers 15, ist nicht Teil unseres heutigen Textes, da kommt genau dieser gleiche Ausdruck noch einmal vor. Paulus macht das zweimal in diesem Kapitel, wo er sagt, Christ und Sünde? Auf gar keinen Fall. Als Christen können wir nicht weiter in dem System von Sünde, unter der Macht von Sünde verharren, bleiben. Jesus litt für unsere Schuld. Jesus starb qualvoll am Kreuz für unsere Sünde, aufgrund unserer Sünde und unserer Schuld. Wie kann da ein normal denkender Nachfolger Jesu einen Gedanken daran verschwenden, weiterhin sündigen zu wollen? Und es ist nicht nur Jesus gestorben, in Vers 2b lesen wir auch, dass wir der Sünde gestorben sind. Wir sind der Sünde gestorben, wir sind tot für die Sünde. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns, der Herrschaftsanspruch der Sünde ist gebrochen für uns Christen. Aber leider sieht es im Leben vieler Christen genauso aus, wie ich es in der Eingangsgeschichte erzählt habe. Eigentlich befreit, juristisch freigesprochen, gerechtfertigt von Sünde, obwohl uns eigentlich die Verurteilung drohte aufgrund unserer Schuld, und doch bleiben viele Christen in ihrem sündigen Leben. Sie verharren in dem gleichen Zustand, in dem sie vorher waren. Im Grunde genommen hat sich gar nichts geändert. Man hat ein Gebet gesprochen, man hat vielleicht ein Zeugnis gegeben und lebt so weiter wie zuvor. Das ist wohl eine der größten Tragiken, die wir in der Bibel finden können. In diesen ersten beiden Versen unseres Textes finden wir die Frage, ob das Verbleiben in Sünde in Ordnung sei. Genau genommen ist es die Frage, darf ich als Christ weiterhin so in Sünde leben wie vorher? Ist Sünde okay? Das ist die Frage hier. Und Paulus beantwortet diese Frage ganz entschieden und bestimmt mit einem auf keinen Fall. Und er liefert auch gleich die Begründung in diesem Vers 2 dafür, als Christen sind wir der Sünde gestorben. Und wenn man für eine Sache tot ist, dann besteht keine Verbindung mehr zu ihr. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ein Außendienstmitarbeiter, ein Monteur, ist irgendwo unterwegs, weit weg von seiner Zentrale, von der Firmenzentrale, und er ist dabei, irgendeine Maschine oder sonst irgendetwas zu reparieren. Er kommt nicht weiter in der Situation und denkt, okay, ich muss meinen Chef anrufen, er ist der Hauptverantwortliche, er wird mir sagen, wie ich das Problem lösen soll. Und er nimmt sein Handy und ruft an. Und der Chef gibt ihm die Anweisung. Er sagt, so und so musst du das machen, und der Monteur probiert weiterhin, und auf einmal ein Funkloch, auf einmal irgendwie die Verbindung ist weg vom Handy, kein Festnetztelefon erreichbar, die Verbindung ist tot. Die Verbindung ist gekappt. Was bedeutet das jetzt für diesen Außendienstmonteur? Er muss auf eigene Verantwortung weiterhandeln. Er kann nicht mehr die Anweisungen umsetzen, die ihm sein Chef direkt sagt. Er steht in diesem Moment nicht mehr unter der Dienstanweisung seines Chefs, sondern muss alleine handeln. Da ist einfach keine Möglichkeit mehr, zwischen den beiden zu kommunizieren. Der Chef hat keine Möglichkeit mehr, Einfluss auf seinen Angestellten zu nehmen, weil die Verbindung tot ist. Und für einen Christen ist die Leitung, die Verbindung zur Sünde auch gekappt. Wir sind tot für die Macht der Sünde. Und somit hat Sünde keinen beherrschenden Einfluss mehr auf unser Leben. Das heißt nicht, dass wir als Christen nicht sündigen können, dass wir also keine einzelnen Sünden mehr begehen können. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Aber die Macht der Sünde bestimmt nicht mehr unseren Weg, weil wir von ihr freigemacht worden sind. Am Ende des Kapitel 6 lesen wir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, der Weg, den wir gehen, der ist nicht mehr durch die Sünde vorgezeichnet. Es steuert nicht mehr alles auf den Tod zu, sondern von dieser Macht sind wir getrennt. Die Verbindung ist gekappt, sie ist tot, weil wir der Sünde mit Christus gestorben sind. Nein zur Sünde? Fragezeichen? Nein. Ein Christ und Sünde passt nicht zusammen. Punkt, aus, Ende. Das ist die Antwort, die Paulus uns hier auf diese Frage gibt. Lasst uns gemeinsam die nächsten Verse anschauen. Nein zur Sünde, weil wir ihr gestorben sind. Nachdem Paulus in den ersten beiden Versen diese Frage nach der Sünde gestellt hat, ob es in Ordnung ist, und diese dann scharf und ganz bestimmt beantwortet und abwehrt, erläutert Paulus in den nächsten Versen die Antwort, die er gegeben hat, weiter im Detail. Und für diejenigen, die nicht genau wissen, was es mit dem der Sünde gestorben sein auf sich hat, folgt jetzt die Erklärung von Paulus. Wir lesen gemeinsam die Verse 3 bis 7. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. In diesem ganzen Abschnitt, auch noch weiter bis Vers 10, ist es ganz wichtig zu erkennen, dass Paulus von Wissen schreibt. In Vers 3 sagt er, wisst ihr nicht? In Vers 6, in der Elberfelder war es mit Erkennen, die anderen Übersetzungen sagen auch Wissen. Und in Vers 9 taucht wieder wir wissen auf. Paulus spricht hier von Wissen. Und zusätzlich ist es noch auffällig, dass wir hier keine einzige Aufforderung, kein Imperativ finden. Also Paulus schreibt an keiner Stelle, mach das und das. Sondern er schreibt nur von Wissen. Er schreibt von etwas, was wir als Christen wissen müssen. Es geht Paulus darum, uns daran zu erinnern oder dieses Wissen erst zu erzeugen, bei jedem Gläubigen, der diese Zeilen liest. Und das ist einer der Schlüssel, um frei zu werden von der Autorität der Sünde. Wir müssen erst etwas wissen, verstehen, verinnerlichen, bevor wir etwas tun müssen. Mir geht das bei Aufgaben, die mir gestellt werden, wo ich ganz neu bin, immer wieder so. Wenn ich etwas tun soll, dann muss ich für mich persönlich vorher wissen, warum ich das tun muss. Wo liegt der Sinn in einer Aufgabe, wenn mir gesagt wird, mach jetzt das und das? Auf der Arbeit oder sonst irgendwo. Wenn ich das nicht verstehe, den Sinn dahinter nicht verstehe, dann fällt mir das innerlich sehr schwer, diese Aufgabe zu machen. Und für mich ist es zusätzlich auch wichtig zu wissen, was passiert, wenn ich das oder das tue? Welche Auswirkungen würde das haben? Gibt es vielleicht Alternativen in meiner Handlung, die ich machen könnte, die durchaus erlaubt sind? Oder was sind die verbindlichen Vorgaben, die ich auf jeden Fall umsetzen muss in dieser Aufgabe? Wenn ich diese Dinge weiß, dann fällt es mir einfach, selbstständig und frei meine Aufgabe zu erledigen. Wenn ich dieses Wissen aber nicht habe, dann sitze ich immer und denke, wenn ich jetzt das mache, wird das irgendwelche blöden Konsequenzen haben? Wird das irgendwelche Folgen haben, die ich jetzt nicht absehen kann? Also für mich persönlich in einer Aufgabe ist es immer sehr wichtig, das zu wissen. Und ähnlich verfährt Paulus hier. Aber was sind denn nun die Grundvoraussetzungen für die Heiligung eines Christen? Paulus schreibt hier vom Bild der Taufe. Er sagt, wir sind auf den Tod getauft, wir sind begraben, wir sind wieder auferstanden. Er benutzt dieses Bild der Taufe. Und man könnte hier verschiedener Meinung sein, ist es die Geistestaufe, ist es die Wassertaufe, das durch den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt geschieht, oder die Wassertaufe, die genau das ausdrücken soll im Nachhinein. Ich finde, ein Streit ist hier unangebracht, weil eine wirkliche Trennung nicht nötig ist, weil eigentlich zu Paulus Zeit die Wassertaufe immer unmittelbar folgte auf das, was innerlich passierte. Und die Wassertaufe, wenn wir Tauffest feiern, ist ja ein Ausdruck dessen, was in mir schon bereits geschehen ist. Es ist eine Symbolik der Geistestaufe. Auf jeden Fall lesen wir hier, dass wir durch die Taufe in den Tod begraben worden sind. Wir sind der Sünde gestorben und wir sind mit Jesus begraben worden, sagt Paulus hier. Und wir müssen festhalten, nochmal auf die Taufe zurück, dass Taufe immer ein Zeichen der Identifikation ist. Wenn wir uns auf den Namen Jesu taufen lassen, was wir tun bei jeder Taufe, die wir hier haben, dann sind wir auf den Namen Jesu getauft. Wir identifizieren uns mit ihm, mit seinem Wesen, mit seinen Worten und mit seinen Werken. Damit sagen wir, dass wir uns identifizieren. Und genau bei Letzterem, bei den Werken, macht der Text die Verknüpfung. Als Menschen, die an Christus glauben, die dadurch vom Heiligen Geist wiedergeboren wurden, sind wir mit Christus gestorben. Wir sind auf seinen Tod getauft. Wir sind mit ihm komplett identifiziert. In ihm, wichtig, in ihm waren auch wir gewissermaßen am Kreuz. Paulus schreibt ja in Vers 6, wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Die Identifikation geht so weit, dass unser sündiges Verlangen, das in uns als Menschen ist, mit Christus den Tod gefunden hat. Es ist mit ihm begraben worden, unser sündiges Wesen. Christus hat es am Kreuz komplett getragen und mit in den Tod genommen. Und dieses ganze Geschehen ist mit einem Zweck verbunden, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit er da unten bleibt im Grab, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und jetzt ist es so schön zu sehen, der Anspruch der Sünde, dieser Tod, der über einem jeden von uns schwebte, dieser vorgegebene, vorgezeichnete Weg, ist gebrochen. Vorher mussten wir der Sünde dienen. Wir sind von der Sünde beherrscht worden, als Menschen, die Gott nicht lieben, die nicht ihr Leben mit Gott leben. Es war der vorgegebene Weg und es ist das, was Sünde mit einem Menschen macht. Sie zwingt den Menschen, den Sünder, ihr zu dienen und das zu tun, was Sünde, was der Teufel uns einflüstert. Aber jetzt müssen wir ihr nicht mehr dienen. Wir sind der Sünde gestorben. Wir sind von ihr befreit. Und Paulus macht in Vers 7 diesen Punkt nochmal glasklar. Er sagt, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde oder ist gerechtfertigt von der Sünde. Wer mit Christus der Sünde gestorben ist, der ist freigesprochen. Es besteht nicht mehr dieser Herrschaftsanspruch von Sünde auf unser Leben. Welch eine befreiende Botschaft, die Paulus uns hier mitgibt. Wie sieht es mit unserem Wissen über Sünde aus? Über das, was eigentlich am Kreuz passiert ist, was im Grab passiert ist, was bei der Auferstehung Jesu passiert ist. Ist es nicht oft so, dass wir oberflächlich sagen, Jesus ist für uns gestorben, für unsere Schuld, er ist begraben, auferstanden und jetzt habe ich ein Leben mit Jesus, ich habe ein neues Leben bekommen? Aber eigentlich wissen wir gar nichts konkreter darüber. Was hat das für eine Auswirkung? Was macht das mit meinem Leben? Paulus möchte, dass wir wissen, was das für uns bedeutet. Wenn du an Christus glaubst, dann bist du mit Christus gestorben. Deine dein sündiges Verlangen, dein sündiger alter Mensch, der hing am Kreuz und ist mit Christus gestorben und begraben worden. Die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf dich. Und durch die Taufe identifizieren wir uns ganz mit Christus und sind in ihm. Charles Swindoll bringt das in dem Buch, das ich erst schon zitiert habe, nochmal gut auf den Punkt. Er schreibt dort: Als wir zu Jesus kamen, wurden wir in ihn hineingestellt. Eine Sache, die wir ganz oft in den Briefen finden. In Christus, in Jesus, in Gott und immer wieder das in ihm. Also als wir zu Jesus kamen, wurden wir in ihn hineingestellt, indem sein Tod unser Tod wurde. Seine siegreiche Auferstehung vom Tod, auch unsere Auferstehung. Seine Auferweckung zu einem neuen Leben, auch unsere Auferweckung. Aber bevor wir diese Dinge erleben können, müssen wir sie erst einmal wissen. Das Leben als Christ ist kein Hinterherstolpern eines Zwerges, der große Mühe hat, mit dem Erretter Schritt zu halten. Der Erretter lebt in mir und ich lebe in ihm. Und in dieser Identifikation mit ihm wird seine Macht auch meine Macht. Sein Leben wird mein Leben. Und seinen Sieg über die Sünde brauche ich nur noch für mich selbst beanspruchen. Ich brauche keine Sekunde mehr, als Sklave der Sünde zu leben. Zitat Ende. Merkt ihr dieses enorme Potenzial zum befreiten Leben, das Paulus uns hier aufzeigt? Dass wir befreit sind von der Sünde, weil wir ihr gestorben sind? Als Christen brauchen wir nicht mehr zu sündigen. Als Christen dürfen wir nicht mehr sündigen, sagt Paulus hier, weil die Sünde keinen Anspruch mehr auf uns hat. Sie kann nicht mehr sagen, du gehst in den Tod, weil wir der Sünde gestorben sind. Und deswegen können wir mit Paulus hier sagen, nein zur Sünde, weil wir der Sünde gestorben sind. Der dritte Punkt, nein zur Sünde, weil wir mit Christus leben. Es bleibt nicht dabei, dass wir der Sünde gestorben sind und dass die Verbindung getrennt ist, gekappt ist, unwiderruflich getrennt. Es wartet viel Besseres auf uns. Verse 8 bis 10. Da schreibt Paulus: Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Paulus führt dieses deutliche Nein zur Sünde noch weiter aus. Also die Frage: Dürfen wir sündigen? Das sei ferne, weil wir gestorben sind der Sünde. Und jetzt, das sei ferne, nein zur Sünde, weil wir mit Christus leben. Und es geht hier weiter um das Wissen. Immer noch keine Aufforderung, etwas zu tun. Er schreibt, dass wir mit Christus leben in Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Genauso wie Christus aus dem Grab auferstanden ist. Und das zeigen wir mit der Taufe an. Genauso sind wir mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Und die Taufe macht das so schön deutlich. Die gibt uns ein so schönes Bild davon, was mit uns passiert ist. Und das können wir uns jedes Mal, wenn wir eine Taufe sehen, wieder in Erinnerung rufen. Wir sind mit Christus gestorben. Kein Anspruch der Sünde auf uns. Und wir sind mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. In Vers 9 lesen wir, dass der Tod nicht mehr herrscht. Das habe ich eben schon deutlich gesagt. Er hat keine Macht mehr. Er bestimmt nicht mehr das, wie unser Leben aussieht. Tod und Sünde sind untrennbar eigentlich verbunden gewesen. Es ist die logische Konsequenz von Sünde, der Tod. Aber nun wissen wir, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat. Wenn ein Christ stirbt, dann ist dieses Sterben nicht der Lohn der Sünde. Es ist immer noch eine Konsequenz, weil Sünde in dieser Welt ist, dass Menschen sterben müssen. Aber für diese Einzelperson, für diesen einzelnen Gläubigen, ist der Tod nicht der Lohn der Sünde, sondern lediglich der Übergang zu Christus selbst. Es ist keine Strafe für diesen Gläubigen. Es ist auch nicht einfach nur zufällig der Höhepunkt des Leides, vielleicht nach langer Krankheit, sondern es ist die Belohnung vom Glauben an Christus hin zur leibhaftigen Gemeinschaft mit Christus, unserem Erretter, zu kommen. Tod hat keine Macht mehr über uns. Tod ist nur noch ein Übergang. Die Sünde herrscht nicht mehr, sondern Christus herrscht in uns und damit herrscht Hoffnung in unserem Leben. Es ist ein total anderer Weg, wenn man sich Römer 6, 23 diese beiden Wege anschaut. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Tod beherrscht unser ganzes Leben. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ganz andere Richtung. Es gibt Hoffnung. Es gibt Befreiung für unseren Alltag. Und interessant ist es auch, was wir in Vers 10a lesen. Da schreibt Paulus, Christus ist ein für alle Mal der Sünde gestorben. Jesu Tod war ausreichend. Es war vollkommen. Es ist nicht noch ein Opfer notwendig. Christus muss nicht nochmal kommen. Christus muss nicht nochmal geopfert werden, wie es in der katholischen Kirche jedes Mal beim Abendmahl zelebriert wird. Da steht der Glaube dahinter, dass Christus wieder geopfert wird. Nein! Ein für alle Mal. Christus ist auf Golgatha gestorben für jede Sünde auf dieser Welt. Ausreichend. Und nicht einmal wir können da Gott einmal nachhelfen durch irgendetwas, was wir tun können. Jesu Opfer war ausreichend und vollkommen. Und deswegen schreibt Paulus hier, lebt Christus für Gott. Und da wir in Christus sind als Gläubige, ist auch unser Leben auf Christus, auf Gott hin ausgerichtet. Wir sind fokussiert auf Gott. Wir haben ein Ziel, wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Zukunft, auf die wir zusteuern. Und das ist definitiv weit weg von Sünde und der Autorität der Sünde über unser Leben. In der Politik geht es immer wieder darum, ein Machtvakuum möglichst schnell zu schließen. Wenn aus irgendeinem Grund eine Regierung wegkommt, gestürzt wird vielleicht, so wie im Nahen Osten oder ja im ganzen arabischen Frühling, wie es häufig passiert ist, eine Regierung wird gewalttätig abgesetzt auf irgendeine Art und Weise, dann geht es darum, ganz schnell irgendwie eine neue Führung zu haben, weil sonst Chaos, Anarchie in diesem Land herrscht. Ich habe das nach 3 Wochen Schule jetzt auch gemerkt, wenn man Schüler einfach mal machen lässt und gar nichts, keine Aufgabe geben würde, dann ist auch ziemlich schnell Chaos im Klassenraum. Wenn man ohne Führung ist, dann neigen wir Menschen zu Chaos, zu Anarchie und zu ganz schlimmen Zuständen. Ein Land geht seinem Ruin entgegen in so einem Fall. Und genau deshalb sind wir als Christen nicht einfach nur befreit vom Machtanspruch der Sünde, sondern Paulus sagt uns gleich, Christus ist da. Christus ist der neue Herr. Er ist die neue Führungspersönlichkeit in unserem Leben. Jesus Christus ist unser Gott, unser neuer Herrscher. Der Unterschied ist, dass er es gut meint. Der Unterschied ist, dass er Heilung bringt und nicht Zerstörung. Der Unterschied zu dem vorherigen Herrscher der Sünde. Der Unterschied ist, dass wir Hoffnung mit Christus haben und nicht Trübsal blasen müssen. Und ich glaube, auch dieser Teil von Paulus' Antwort auf die eingangs gestellte Frage zur Sünde ist eindeutig und nachvollziehbar. Dürfen Christen in Sünde leben? Dürfen sie bleiben, in ihr verharren? Nein. Ein Nein zur Sünde, weil wir mit Christus jetzt leben. Wir haben einen neuen Herrn, der besser, mächtiger und wohlwollender ist, als die Sünde es je sein könnte. Wie ich schon sagte, finden wir keine einzige Aufforderung, keinen einzigen Imperativ in diesem gesamten Textabschnitt. Paulus appelliert an unser Wissen. Er möchte, dass wir die Grundlage unserer Errettung verstehen. Verstehen, wissen, erkennen. Und erst jetzt im allerletzten Vers unseres Abschnittes, im Vers 11, finden wir eine Aufforderung. Und ich lese euch den Vers 11 einmal vor. Da schreibt Paulus, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Im Prinzip ist dieser Vers noch einmal eine Zusammenfassung von dem, was Paulus bisher geschrieben hat, verknüpft mit einer Aufforderung. Er sagt hier nochmal, für die Sünde tot, für Gott aber lebend, mit Christus. Verknüpft mit der Aufforderung, sich für etwas halten. Und dieser griechische Ausdruck, sich für etwas halten, der hat hier nicht die Bedeutung, dass man so tun sollte, als ob etwas passiert ist. Also tut mal so, als ob ihr frei seid. Es ist nicht so, dass man sich irgendwie für etwas Besseres hält als andere Menschen, so wie das ja leider manchmal vorkommt. Oder dass man denkt, boah, ich bin der Wichtigste und ich halte mich jetzt für sehr wichtig im Gegensatz zu anderen. Darum geht es nicht. Es bedeutet vielmehr, dass man etwas als Wahrheit anerkennen soll. Das ist ein Begriff, der aus der Buchhaltung, aus dem Finanzwesen der damaligen Zeit stammt. Und es heißt, wenn etwas in die Bücher einer Firma oder damals irgendeiner Person geschrieben worden ist und somit eine buchhalterische Tatsache darstellt. Wenn also in dein persönliches Schuldenbuch geschrieben wurde, die Schuld ist beglichen, die Schuld ist vergeben, die Schuld ist ausgetilgt, wie auch immer, dann geht es darum, diese Tatsache, diesen Fakt anzunehmen und zu verinnerlichen. Das ist das, was hier gemeint ist. Und genau darum geht es ja auch. Wir wurden freigesprochen, gerechtfertigt von der Sünde. Und genau das sollen wir verinnerlichen. Genau das ist, was wir begreifen sollen. So könnte man dieses "Haltet euch der Sünde für tot" vielleicht besser übersetzen. Wir sollen das als Wahrheit anerkennen, was bereits Tatsache ist. Und Paulus fordert hier dazu auf, die beschriebenen Tatsachen als Fakt anzuerkennen und das Leben davon beeinflussen zu lassen. Also nochmal, wir sind der Sünde gestorben. Die Verbindung ist tot. Die Verbindung ist gekappt. Sünde hat keinen Machtanspruch auf unser Leben, keine Autorität über uns. Und zweitens, wir leben mit Christus für Gott selbst. Und da fasst der gesamte Text ohne Imperative, ohne Aufforderung, ganz konkret etwas zu tun, auskommt, habe ich auch größtenteils darauf verzichtet, eine konkrete Anwendung zu formulieren. Vielmehr ist es mein Anliegen, dass wir verstehen, was dieses Wissen über das, was Gott in unserem Leben gemacht hat, für unser Leben bedeutet. Welche Auswirkungen das hat, wenn das unsere Grundlage ist für unser Leben. Das ist das, was Paulus hier vermitteln möchte. Dürfen Christen weiterhin beliebig sündigen? Paulus sagt, auf gar keinen Fall. Weil wir der Sünde gestorben sind und weil wir nun mit Christus leben. Lasst uns kurz zurückgehen zur Geschichte mit der Abschaffung der Sklaverei, die ich am Anfang euch geschildert habe. Die Sklaven auf den Plantagen waren unwissend in Bezug auf ihre Freiheit. Vielleicht kam die Nachricht gar nicht bis in den letzten Winkel von South Carolina oder Texas oder sonst wo, dass irgendwo in der Hauptstadt diese Freiheitserklärung verlesen wurde und rechtskräftig ist. Sie waren einfach unwissend und sie schufteten sich weiterhin im wahrsten Sinne des Wortes tot für ihre Besitzer, obwohl sie frei waren. Und sie ließen ihr komplettes Leben von ihren Plantagenbesitzern bestimmen. Wir haben es besser. Wir haben die Bibel. Wir haben Gottes Wort. Wir haben diese Ausführungen von Paulus, der uns schreibt von der Freiheit, die wir in Christus haben von Sünde. Dass wir eben nicht mehr der Sünde unterworfen sind, dass wir nicht mehr in dem Geltungsbereich der Sünde sind. Und lasst uns diese Worte, dieses Wissen verinnerlichen, verstehen und auf unseren Alltag wirken, dass es wirklich in unserem Leben zur Geltung kommt, dass wir mit Christus frei sind. Und ich wünsche mir, dass dieser Bibeltext, dass er voll in dein Leben einschlägt. Dass diese Worte von Paulus, dass diese Worte Gottes, das Wissen über das, was Gott in deinem Leben durch den Glauben an ihn schon getan hat, was schon getan wurde in der Vergangenheit. Paulus schreibt in der Vergangenheitsform. Es ist passiert, dass das dein Leben, deinen Alltag prägt und beherrscht. Und dass eben dieses Wissen der Grundstein ist für ein Leben in Heiligung. Für ein Leben, so wie Gott es haben möchte. Für ein Leben, das Gott verändert. Für uns Christen hat die Sünde keine Macht mehr über uns und bestimmt nicht mehr unseren Ausgang. In Christus sind wir Sieger und in Christus können wir in wahrer Freiheit leben. Amen. Wir singen gleich gemeinsam noch ein Lied, "Seliges Wissen, Jesus ist mein". Das möchte ich, dass wir das zusammen stehend singen und danach ist, glaube ich, der Kinderchor auch noch mal dran.